Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext steht heute im Römerbrief im 3. Kapitel, das sind die Verse 21 bis 26. Sie schließen sich direkt an den Lesungstext an. Und da schreibt der Apostel Paulus: Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Damit hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt, nachdem er früher die Verfehlungen der Menschen ungestraft hingehen ließ, in der Zeit seiner Geduld. Ja, jetzt in unserer Zeit erweist Gott seine Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu seinen Menschen. Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit und das für alle, die einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus getan hat. Amen. Die Rechtfertigung des Gottlosen. So lautet heute Morgen unser Thema. Wir steigen gleich ein und kommen zum ersten Punkt. Die Rechtfertigung des Gottlosen ist erstens war die endzeitliche Hoffnung des alten Bundes und ist mit der angebrochenen Herrschaft Jesu Christi Wirklichkeit. Ich lese uns nochmal Vers 21. Da schreibt Paulus: Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Liebe Geschwister, Ludwig sagte es schon, heute gedenken wir des Reformationstages. Wir können das ja nicht oft, in Niedersachsen ist das kein gesetzlicher Feiertag, aber heute haben wir einmal dieses Vorrecht, das Privileg, am Reformationstag Gottesdienst feiern zu dürfen. Und dies schlägt sich eben auch hier in der Wahl des Predigttextes nieder. In der Reformation, da ging es ja um vieles. Da wurde um viele Dinge gestritten. Aber ganz wesentlich, so meine ich, ging es um die Beantwortung einer Frage. Einer höchst relevanten Frage. Ja, einer alles entscheidenden Frage. Um die Frage nach dem gnädigen Gott. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Oder anders ausgedrückt, wie kann ich mit meinem Leben vor Gott bestehen? Was muss ich tun, damit der heilige und gerechte Gott Gefallen an mir findet? Das waren die Fragen, um die es im 15. und 16. Jahrhundert ging. Das waren die Fragen, die die Menschen bewegten. Damals wusste man es noch. Es gibt den heiligen Gott. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist allmächtig, heilig und vollkommen gerecht. Ich mit meinem Leben dagegen bin unwürdig. Ich bin nicht heilig. Ich bin ein Sünder. Und als ein solcher für Gott unannehmbar. Ganz sicher werde ich mich einmal vor ihm verantworten müssen. Was soll dann passieren? Wie soll das gehen? Wie kann ich da nur bestehen? Sicher, die katholische Kirche bot Antworten auf diese drängenden Fragen. Ja, die gaben Handlungsanweisungen. Sie verordneten gute Werke und sie verkauften Ablässe. Und viele gaben sich damit zufrieden. Ja, sahen sich durch ihre Werke oder durch die verkaufte oder gekaufte Vergebung in Sicherheit. Aber einigen reichten diese Antworten der Kirche nicht. Sie erkannten, nein, ich bin nicht gerecht. Ich bin ein Sünder. Ich gehe dem sicheren Gericht Gottes entgegen. Der Zorn Gottes schwebt drohend über mir. Ich kann mit meinem Leben nicht vor Gott bestehen, wie viele Ablässe ich auch kaufen mag oder wie viele verdienstliche Taten ich auch bringe. Ich schaffe es nicht. Ich bin ein sündiger Mensch und als ein solcher kann ich vor Gott nicht bestehen. Und dieser Befund, der Befund aus der Reformation, ist ganz und gar nicht neu. Schon Paulus hat eben diese niederschmetternde Diagnose gestellt. Niederschmetternd im Hinblick auf den menschlichen Hochmut. Ja, denken wir an die Lesung. Ja, in diesen Versen, die wir gehört hatten, die unserem Predigttext vorangehen, da schildert Paulus ausgiebig die Situation des natürlichen Menschen. Des Menschen an und für sich. Und er macht da ganz deutlich, der Mensch, so wie er ist, kann vor Gott nicht bestehen. Der Heide nicht, gut, das haben wir erwartet, aber auch der Jude nicht. Keiner. Für alle Menschen gilt, es ist keine Gerechtigkeit vorhanden. Nichts ist zu sehen, was Gott gefallen könnte. Keine Chance auf Annahme. Ja, mehr noch. Nicht nur keine Chance auf Annahme, sondern Zorn. Heiliger Zorn des gerechten Gottes. Zorn, der schutzlos auf den Sünder trifft. Der den Sünder niedermacht. Und unser Text nun bringt hier einen deutlichen Wechsel. Ja, eine geradezu fröhliche Wende. In Kapitel 1, 18 bis 3, 20 galt, kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen. Und alle stehen unter dem Zorn. Und hier nun gilt, die Gerechtigkeit Gottes, seine rettende Treue ist offenbar. Gerechtigkeit ist erschienen. Gerechtigkeit Gottes ist unter den Menschen vorhanden. Um zu verstehen, was Paulus hier meint, lesen wir uns einmal Kapitel 1, Vers 16 und 17 durch. Ja, dann nimmt Paulus auf, oder unser Text nimmt auf das dort Gesagte Bezug. Da schreibt Paulus, zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu. In ihr ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und sie im Vertrauen annehmen. An erster Stelle die Menschen aus dem jüdischen Volk und dann auch die aus den anderen Völkern. In der guten Nachricht macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar, seine rettende Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen fordert. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an und alle sind zu solchem Glauben aufgerufen. So steht es ja in den Heiligen Schriften. Wer durch Glauben vor Gott als gerecht gilt, wird leben. Diese beiden Verse hier nennen das zentrale Thema des Römerbriefs. Im Römerbrief, da geht es um viele Themen, aber zentral wohl um die gute Nachricht, um die Kunde vom Heilshandeln Gottes in der Geschichte in seinem Sohn. Kern und Anliegen dieses Evangeliums ist die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Vers 17. Mit Gerechtigkeit Gottes ist hier aber nicht das Wesen Gottes im Blick. Gerechtigkeit Gottes hat hier in Vers 17 und auch bei uns in Vers 21 eine andere Bedeutung. Es meint hier vielmehr sein den Sünder rechtfertigendes Handeln. Oder wie es die gute Nachricht hier ausdrückt, seine rettende Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen fordert. Denken wir an 2. Korinther 5, 20, wo Paulus seinen Dienst beschreibt. Er charakterisiert ihn da folgendermaßen. Er sagt, ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus, bleibt nicht Gottes Feinde, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Also Gott offenbart im Evangelium seinen Heilswillen. Ja, er lässt seine Bereitschaft verkündigen, den Sünder zu rechtfertigen, ihn zu begnadigen, ihn gerecht zu machen. Ja, Gerechtigkeit Gottes meint hier seine auf die Rechtfertigung des Sünders zielende Aktivität, sein Eingreifen, das dem Sünder die Rechtfertigung bringt. Also auch hier in Vers 21 ist das die Bedeutung. Es geht hier um das heilsschaffende Eingreifen Gottes. Ja, von Gottes Willen, den Sünder gerecht zu machen. Ja, dass er selbst ihn in einen Zustand bringt, dass er vor ihm bestehen kann. Das, was Paulus hier sagt, müssen wir auch vor dem Hintergrund alttestamentlicher Prophetie verstehen. Ja, vor dem Hintergrund der Prophetien, die von der endzeitlichen Wiederherstellung Israels sprechen. Ja, hören wir einmal auf die bekannte Stelle aus Jeremia 31, ja, wo vom neuen Bund die Rede ist. Da sagt er, ja, Jeremia, gebt Acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Niemand muss dann noch seinen Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen, lehre den Herrn kennen. Denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von den Geringsten bis zu den Vornehmsten. Das sage ich, der Herr. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Gott hatte Israel für die letzte Zeit die Wiederherstellung in Aussicht gestellt. Wiederherstellung deshalb, weil Israel buchstäblich am Ende war. Ja, weil Israel trotz aller Vorrechte, die sie genossen hatten, auf ganzer Linie gescheitert war. Gott hatte Israel ausgewählt. 5. Mose 7, Vers 6. Er hatte sie aus Ägypten erlöst. Er hatte sie an den Berg Horeb gebracht. Er hat einen Bund mit ihnen geschlossen. Ihnen sein Gesetz gegeben, sein wunderbares Wort. Später dann führte er sie durch die Wüste. Er versorgte sie mit Wasser, mit Nahrung. Und schließlich brachte er sie nach Kanaan, in das verheißene Land. Da gab er ihnen militärischen Sieg. Er schenkte ihnen das Land, in dem Milch und Honig fließt. Weiter gab er ihnen immer wieder geeignete Anführer. Zuerst Mose, dann Josua, dann die Richter, später Samuel, Saul und David, danach dann Salomo und all die anderen Könige. Also Gott hatte sie mit seinen Vorrechten beschenkt. Aber sie brachen seinen Bund. Sie waren ungerecht. Sie hörten nicht auf Gott. Sie richteten sich nicht nach seinem Wort, trieben Götzendienst, fielen von ihm ab. Je länger, je ärger. Ja, sie trieben es immer schlimmer. Und in der Folge trafen sie die Fluchbestimmungen des Sinaitischen Bundes. Gott strafte sie in seinem Zorn. Er ließ sie deportieren und gab sie dem Elendpreis. Das Gesetz konnte ihnen ganz offensichtlich nicht das Heil bringen. Ihre Ungerechtigkeit, ihre Sündhaftigkeit stand da im Weg. Ja, sie verhinderte die dauerhafte Gemeinschaft mit dem heiligen und gerechten Gott, machte Gemeinschaft mit ihm unmöglich. Ja, Israel konnte an der eigenen Geschichte seine Hilflosigkeit erkennen. Ja, nach Römer 3,20 sollte Israel das sogar erkennen. Ja, das Gesetz sollte sie genau darauf hinführen. Sie sollten eben begreifen, wir können Gott nicht gefallen. Wir können ihm, so wie wir sind, nicht in rechter Weise dienen. Gott selbst muss uns verändern. Und Gott ist es, der durch seine Propheten diese notwendige Veränderung in Aussicht stellt. Der durch seine Boten ankündigen lässt, Ich werde euch Veränderung schenken. Ich bin es, der euch gerecht machen wird. Ich werde euch so verändern, dass ihr mir dauerhaft dienen könnt. Und Jeremia 31 ist da nur eine Stelle. Viele andere sprechen ebenfalls davon. Und in unserem Text nun sieht Paulus diese endzeitliche Wiederherstellung Israels gekommen. Er macht deutlich, jetzt hat Gott wiederherstellend eingegriffen. Jetzt hat sich das erfüllt, von dem die alttestamentlichen Propheten geredet haben. In Christus ist das offenbar geworden. Es ist auf der Bühne der Weltgeschichte erschienen. Ja, der Vorhang ist weg, wenn man so will. Jetzt ist es soweit. Gott erneuert die Herzen. Er beschenkt Menschen mit seiner Gerechtigkeit. Ja, Paulus beschreibt hier einen heilsgeschichtlichen Epochenwechsel. Er beschreibt den Beginn der Endzeit, den Anbruch der Zeit der Erfüllung. Die Zeit des Gesetzes ist vorbei. Ja, das meint er, wenn er hier sagt, dass Gott einen Weg zum Leben eröffnet hat, der nicht über das Gesetz führt. Ja, das meint, die Zeit des Gesetzes ist vorbei, die alte Ökonomie ist vorbei. In Jesus Christus hat eine neue Epoche angefangen, ist eine neue Epoche in Kraft. Seit seinem Erlösungswerk am Kreuz gilt jetzt aber. Vorher galt alter Bund, Ungerechtigkeit des Menschen und Zorn Gottes. Denken wir in die Lesung. Im Vollsinn des Wortes keine Rechtfertigung in Sicht. Jetzt gilt neuer Bund, Gerechtmachung des Menschen, Wohlgefallen Gottes. Da, wenn das kein Wechsel ist, ein größerer ließe sich, liebe Geschwister, doch kaum denken. Aber so groß dieser Wechsel auch ist, nach Paulus ist es eine Erfüllung. Eben die Erfüllung dessen, was Gott im Alten Testament angekündigt hatte. Die ursprünglichen Leser konnten hier einiges über das Werk Christi erfahren. Sie durften erkennen, dass der alte Bund beendet war. Dass das Heil nicht mehr über das Gesetz zu erhalten war. Ja, sie durften erkennen, dass eine neue Zeit angebrochen war, die Endzeit. Gott hatte rettend eingegriffen. Er hatte Christus gesandt und in ihm die alttestamentlichen Verheißungen von der Wiederherstellung Israels erfüllt. Diese Verheißungen, die vom neuen Bund sprechen, von einer neuen, nie endenden, glückseligen Gottesgemeinschaft. Ja, die ersten Leser durften hier erkennen, in Jesus Christus liegt das Heil. Und als Christen durften sie darüber dankbar und froh werden. Und Geschwister, das gilt auch für uns. Auch wir hier in Gaste dürfen dankbar und froh werden, wenn wir es nicht schon sind. Auch wir dürfen Gott heute besonders dafür danken, dass er in seinem Sohn Heil geschaffen hat. Dass er in ihm diese neue Ordnung aufgerichtet hat. Ja, dass er das Buch nicht zugeklappt hat. Er hätte allen Grund dazu gehabt. Dass er uns Menschen nicht allesamt vertilgt hat. Das wäre recht gewesen. Aber nein, er hat es nicht getan, sondern er war seinen Verheißungen treu. Er hat in Christus den neuen Bund aufgerichtet. Und wir haben an diesem Bund, an diesem Heil Anteil bekommen. Danken wir ihm dafür. Doch nun, wie bekommt ein Mensch Anteil an diesem Heil? Ja, wie bekommen wir Anteil an diesem Heil? Ja, wie wird ein Mensch gerechtfertigt? Wie läuft das ab? Die Antwort auf diese Frage bringt Paulus in den Versen 22 bis 25a. Da schreibt er, dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Die Rechtfertigung des Gottlosen, Punkt 2 heute Morgen, vollzieht sich an den Menschen, die im Glauben an Christus und an seinem Heilswerk Anteil bekommen. Paulus beschreibt in diesen Versen nun, wie die Rechtfertigung vonstatten geht, auf welcher Basis ein Mensch bei Gott Annahme findet, von ihm als gerecht angesehen wird. Und er nennt da als bestimmendes Element den Glauben oder das Vertrauen. Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Die gute Nachricht bestimmt hier den im Grundtext stehenden Begriff etwas näher. Ja, also sie nennt eben hier diese Formulierung Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Andere Übersetzungen sprechen an dieser Stelle hier schlicht vom Glauben. Wenn die Bibel vom Glaube spricht, kann sie ganz unterschiedliche Dinge meinen. Ja, einmal wird der Begriff Glaube für biblische Lehre benutzt. Galater 1, Vers 23. Oder Glauben meint das bloße öffentliche Bekennen von Glaubenswahrheiten. Römer 1, Vers 8. Oder eine bestimmte Art der Zuversicht. 1. Korinther 13, Vers 12. Ja, oder auch nur eine theoretische Übereinstimmung mit Glaubenssätzen. Jakobus 2, Vers 19. Aber häufig bezeichnet Glauben eben auch die Wirkung des Heiligen Geistes, also die Wirkung der wirksamen Berufung. Und gemeint ist dann auf etwas Vertrauen, etwas für sich fest sein lassen, etwas als fest erachten. Ja, so fest, dass man sich darauf stützen und davontragen lassen kann. Ja, der, welcher Gott glaubt, verlässt sich auf ihn und auf sein Wort. Glauben heißt dann ein festes Vertrauen auf etwas setzen. Ja, in der vollen Zuversicht, dass dieses Vertrauen nicht enttäuscht wird. Oder denken wir in Hebräer 11, Vers 1, da wird der Glaube definiert. Und da heißt es, Glauben heißt Vertrauen und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. Ja, oder Hermann Menge übersetzt hier, ein festes Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Das heißt, der Glaube vermittelt dem Inneren ein wesenhaftes Vorhandensein des Geglaubten. Ja, auch wenn das Geglaubte nicht sichtbar ist. Ja, demjenigen, der glaubt, erscheinen diese Dinge real. Ja, die göttlichen Zusagen beispielsweise sind ja unsichtbar. Aber in dem, der glaubt, sind sie Realität, leben sie. Und er bekennt sie in der Folge mutig nach außen. Auch der Heidelberger sagt etwas über den Glauben. In Frage oder in der Antwort zur Frage 21 sagt er, also auf die Frage, was ist wahrer Glaube? Es ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, dadurch ich alles für wahr halte, was Gott uns in seinem Wort hat geoffenbart, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnaden allein um des Verdienstes Christi willen. Ja, hier wird auch deutlich, der Glaube hat zwei Merkmale. Einmal eine gewisse Erkenntnis, aber dann auch ein herzliches Vertrauen. Beides, gewisse Erkenntnis und dann das herzliche Vertrauen, sind Gaben des Heiligen Geistes. Ja, Gaben, ja, die Gott denen gibt, die er wirksam beruft. Und das eine fließt aus dem anderen. Die Erkenntnis, von der hier die Rede ist, ist eine durch Gott gewirkte. Ja, lesen wir einmal Epheser 3, 18 und 19. Ja, da betet Paulus für die Epheser und er betet da, ich bitte ihn, also Gott, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat, und die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Also diese Erkenntnis, so viel kann man sagen, kommt aus dem Studium der Heiligen Schrift, aber kann auch erbeten werden. Ja, diese Erkenntnis kommt aus dem Studium der Heiligen Schrift. Ja, dieses Wort ist ja vom Heiligen Geist geredet, ist voll Heiligen Geistes. Mit diesem Wort und unter diesem Wort kommt der Heilige Geist in unser Leben und führt uns so in alle Erkenntnis hinein. Und diese Erkenntnis nun wirkt sich aus. Ja, sie bewirkt Vertrauen. Vertrauen und Liebe zum Heiligen Gott. Mit Bezug auf das Erlösungswerk Gottes in Christus hier, Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Das ist wahrer Glaube. Und dieser Glaube, so sagt es Paulus, bewirkt die Rechtfertigung. Er vermittelt die Erfahrung der rettenden Treue Gottes. Und Paulus macht deutlich, dass dies hier ganz aus Gnaden geschieht. Ja, in Vers 24 lesen wir, ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Also der Glaube, das ist wichtig, der ist hier nicht als ein verdienstliches Werk aufzufassen. Ja, der Glaube ist hier nicht Grund der Rechtfertigung, ist nicht Vorbedingung für die Rechtfertigung, die der Mensch irgendwie aus eigener Kraft bringen müsste. Nein, Gott selbst ist es ja, der den Menschen mit unwiderstehlichem Ruf zum Glauben beruft. Gott selbst ist es ja, der den Glauben hervorbringt. Und er schenkt dann dem Glaubenden das Heil in seinem Sohn, die Rechtfertigung. Doch welcher Natur ist diese Rechtfertigung? Wie sieht das aus? Ja, auch hierauf geht Paulus in Vers 24 nochmal ein. Er sagt da ja, dass Gott die Menschen oder den Sünder, sagen wir mal, aus lauter Gnade vor seinem Urteil als gerecht bestehen lässt, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Also Gott lässt sie aus Gnade vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Bernhard Kaiser definiert den Begriff der hier beschriebenen Rechtfertigung einmal so, Zitat, Rechtfertigung ist der von Gott vollzogene gerichtliche Zuspruch der Vergebung und der im Sühnopfer Christi gewirkten Gerechtigkeit an den Sünder, der Christus im Glauben erfasst. Rechtfertigung ist der von Gott vollzogene gerichtliche Zuspruch der Vergebung und der im Sühnopfer Christi gewirkten Gerechtigkeit an den Sünder, der Christus im Glauben erfasst. Ja, also Dr. Kaiser spricht hier von zwei gerichtlich vollzogenen Zusprüchen Gottes an den Sünder. Vom Zuspruch der Vergebung auf der einen Seite und vom Zuspruch der Gerechtigkeit. Im Blick ist hier die sogenannte Zurechnung. Und diese Zurechnung hat zwei Seiten. Es geht hier einmal um die Zurechnung des aktiven und die Zurechnung des passiven Gehorsams Christi. Ja, einmal rechnet Gott dem glaubenden Sünder die von Christus erwirkte Vergebung an. Ja, Christus hat die Strafe für die Sünde getragen, stellvertretend. Er hat die Sünde für die ganze Welt getragen. Denken wir an den Täufer, der sieht Christus und sagt, seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Johannes 1, Vers 29. Also Jesus hat als sündloses Opfer stellvertretend das Gericht Gottes über die Sünde getragen. Hat die Sünde gesühnt. Und das nennt man, er war passiv gehorsam. Er hat es erduldet. Ja, und dies rechnet Gott nun dem Gläubigen an. Rechnet es ihm zu. Zweitens dann rechnet Gott dem glaubenden Sünder die Gerechtigkeit Christi zu. Das meint seinen aktiven Gehorsam. Ja, die Bibel macht an vielen Stellen deutlich, dass Christus sündlos war. Ja, 2. Korinther 5, 21 nennt Christus den, der ohne Sünde war. 1. Petrus 2, 22 spricht von dem Sohn Gottes und sagt, er hat kein Unrecht getan, nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Also neben dem passiven Gehorsam hat Christus auch den aktiven Gehorsam vollbracht. Er hat Zeit seines Lebens alle Gebote Gottes vollumfänglich erfüllt. Er hat keine einzige Sünde getan. Ja, bezeugt wird das auch durch dieses wiederkehrende Zeugnis Gottes, ja, wo Gott ausruft, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, und auch diesen aktiven Gehorsam Christi rechnet Gott nun dem Gläubigen zu, rechnet ihn diesem Gläubigen an. Und diese Zurechnung des Gehorsams Christi an den Sünder mit diesen beiden Seiten hat dann eben weitreichende Konsequenzen. Einmal führt das dazu, dass der so Beschenkte, so will ich es mal sagen, kein Gericht mehr zu fürchten braucht. Gott hegt diesen Menschen, die an Christus glauben, gegen diese Menschen keinen Zorn mehr. Er fordert nicht mehr, dass diese die Strafe für ihre Sünden tragen. Denn diese ihre Sünden sind in Christus gesühnt. Ja, das Gericht Gottes hat keinen Anspruch mehr an sie. In Christus wurde das jüngste Gericht an ihnen vollstreckt. Das ist das eine. Und zum Zweiten führt das dazu, dass Gott von ihnen keine Gesetzeserfüllung mehr verlangt. Christus hat für sie das Gesetz erfüllt. Er hat den aktiven Gehorsam erbracht. Ihre Verpflichtung gegenüber dem Gesetz als eine Sollordnung, die gebracht werden muss, die erfüllt werden muss, um bei Gott angenehm zu sein, ist aufgelöst. Ja, in Christus haben sie mit Christus das Gesetz erfüllt. In vollkommener Weise. Herrlich drückt diese Tatsache der Zurechnung auch der Heidelberger aus. Ludwig hat ja gesagt, wir hören viel, dann mute ich euch das heute zu. In der Antwort zur Frage, wie bist du gerecht vor Gott? Ja, da antwortet der Heidelberger, allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Also, dass obwohl mich mein Gewissen anklagt, dass ich wieder alle Gebote Gottes schwerlich gesündigt und derselben keines nie gehalten habe, auch noch immer dazu allem Bösen geneigt bin, doch Gott, ohne all mein Verdienst, aus lauter Gnaden, mir die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi schenkt und zurechnet, jetzt hör zu, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst all den Gehorsam vollbracht, den Christus für mich hat geleistet, wenn ich allein solche Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Was kann es Herrlicheres geben? Gott spricht dem Sünder, den er wirksam beruft, den Gehorsam Christi zu. Und er rechtfertigt ihn auf diese Weise. Lässt ihn vor seinem Gericht als gerecht bestehen. Auch und obwohl dieser weiter sündigt. Aber das tut hier nicht zur Sache. Er ist gerechtfertigt, aus Glauben allein. Ja, mehr noch. In Vers 25 nennt Paulus Jesus das aufgerichtete Sühnezeichen. Und er macht damit deutlich, Vergebung und Gerechtigkeit ist ausschließlich in Jesus Christus zu finden. Rechtfertigung gibt es ausschließlich im Glauben. Im Glauben an den gekreuzigten Gottessohn, an diesen zweiten Adam, diesen Begründer der neuen Schöpfung. Ich weiß nicht, welche Wirkung diese Verse auf die ersten Leser des Briefes hatte, aber wahrscheinlich haben diese ihnen die Wichtigkeit des Glaubens vor Augen gestellt. Denn Paulus verdeutlicht ja hier, dass es ganz und gar auf den Glauben ankommt. Und zwar auf den richtigen Glauben. Den Glauben, der Christus umfasst. Denn in ihm allein steht das Heil. Nur Menschen, die durch Glauben mit ihm verbunden sind, sind gerechtfertigt, sind bei ihm angenommen. Und eins werden sie auch getan haben, da bin ich sicher, sie werden Gott gedankt haben. Sie werden dankbar gewesen sein für das, was Gott in Christus getan hat. Für uns gilt das Gleiche. Auch wir erkennen in diesen Versen diese Wichtigkeit Christi, seine Zentralität und die Wichtigkeit des Glaubens. Und auch wir erkennen, wie viel Grund zur Dankbarkeit wir haben müssen. So lasst uns Gott danken und lasst uns in unserem persönlichen Leben, aber auch in der Gemeindearbeit alles auf den Glauben setzen. Fördern wir den Glauben, beten wir für den Glauben, verkündigen wir den Glauben im Evangelium. Denn dieses Evangelium, dieser Glaube, ja, oder dieses Evangelium bringt den Glauben hervor und rechtfertigt den Gottlosen. Gott rechtfertigt Sünder. Gott straft sie nicht mehr, obwohl sie täglich sündigen. Da fragt man sich, kann das gerecht sein? Und wieso diese Fokussierung auf Christus? Im Alten Bund wurden Sünden doch auch gesühnt. Oder nicht? War Christus dann überhaupt nötig? So oder ähnlich könnten Einwände lauten, auf die Paulus in den letzten Versen, Vers 25b und 26 noch eingeht. Ich lese uns das noch einmal. Das ist, ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt, sein Blut, jetzt bin ich ein bisschen zu, also ich sag mal, damit hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt, nachdem er früher die Verfehlungen der Menschen ungestraft hingehen ließ, in der Zeit seiner Geduld. Ja, jetzt in unserer Zeit erweist Gott seine Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu seinen Menschen. Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit und das für alle, die einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus getan hat. Die Rechtfertigung des Gottlosen, Punkt 3 heute Morgen, ist rechtlich einwandfrei und erweist Gottes Gerechtigkeit. Jetzt wird's kurz. Nach Paulus erweist das Sühnopfer Christi in zweierlei Weise Gottes Gerechtigkeit. Das sagt er, drückt er hier aus. Zunächst einmal im Hinblick auf die Vergangenheit. Ja, davon redet er in Vers 25b bis 26, Vers a. Ja, da spricht er von der Zeit unter dem alten Bund. Ja, er nennt diese Zeit die Zeit seiner Geduld. Ja, dort hatte Gott, so sagt es Paulus, Verfehlungen ungestraft hingehen lassen. Da denken wir hier an Hebräer 11, Vers 4. Da wird ja gesagt, das Blut von Böcken und Stieren kann niemals die Schuld beseitigen. Paulus meint hier Folgendes, dass Gott eben in Kenntnis des kommenden Sühnopfers Christi auf eine wirkliche Sühne verzichtet hat. Ja, Gott hatte den Israeliten das Gesetz gegeben und hatte den Israeliten einen Opferkult gegeben. Es wurden Tieropfer dargebracht, aber Hebräer 11, Vers 4 sagt uns, Tierblut kann Sünde nicht wegnehmen. Und hier sagt Paulus jetzt, dass Gott eben darin gerecht war, dass er im alten Bund die Sünde nicht so konsequent gestraft hat. Ja? Dass er sie in gewisser Art und Weise aufgeschoben hat. Und dass er trotz dieser, wenn wir so sagen wollen, nur unvollkommenen Sühne an der Gemeinschaft mit Sündern festgehalten hat. Mit Abraham, mit Samuel, mit David und wie sie alle hießen. Ja, das Sühnopfer Christi erweist hier Gottes Gerechtigkeit. Hier in diesen Versen ist mit Gottes Gerechtigkeit sein gerechtes Wesen gemeint. Ja, für Paulus offenbart das Sühnopfer Jesu eben, Gott hat damit gerecht gehandelt, dass er in der Vergangenheit Sünder begnadigt hatte, obwohl keine wirksame Sühne da war. Denn er tat dies, in der Vergangenheit im Hinblick auf das Opfer Christi. Er tat das nicht im Hinblick auf die verbrannte Kuh. Er tat es im Hinblick auf das Sühnopfer Christi. Ja, die Tieropfer waren nur Vorschattung. Also das ist das eine. In der Weise macht das Sühnopfer Christi deutlich, Gott ist gerecht in seinem Handeln in der Vergangenheit. Aber das Sühnopfer Christi erweist noch auf eine weitere Art Gottes Gerechtigkeit, und zwar in Bezug auf Gottes Handeln in der Gegenwart. Dort lesen wir, oder davon lesen wir im Vers 26. Dort sagt er, Gott erweist in der Gegenwart seine Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu seinen Menschen dadurch, dass er seinem eigenen Rechtsanspruch Geltung verschafft, indem er selbst die von Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit bewirkt. Also Gott erweist seine Gerechtigkeit dadurch, dass er an seiner gerechten Forderung festhält. Ja, er hat ja sein Gesetz gegeben, die gerechten Forderungen seines Gesetzes. Und jetzt gab es das Problem, die Menschen scheiterten an diesen Forderungen. Und nun kommt Gott angesichts dieses menschlichen Versagens und erfüllt selbst seine Forderung. Er selbst kommt und leistet hier den geforderten aktiven und passiven Gehorsam. Er sendet seinen eigenen Sohn und erfüllt in ihm selbst seine gerechten Forderungen. Er lässt nicht fünfe gerade sein. Das ist wichtig hier. Er hätte ja auch sagen können, was weiß die Menschen kürzen, ja gut, lassen wir es, macht doch nichts. Tut er nicht. Sondern er erfüllt die Forderungen, die er aufgerichtet hat. Bringt sie zur Geltung. Denken wir auch an Christus, wie er sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz beiseite zu schieben, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Ja, Gott bleibt seinen Forderungen treu. Und auch das offenbart in herrlicher Weise, Gott ist gerecht. Auch wenn er den Gottlosen rechtfertigt, wenn er ihn gerecht spricht, ist das einwandfrei. Denn Christus hat wirksame Sühne geleistet. Niemand wird dies jemals angreifen können. Die Rechtfertigung der Gottlosen, die er gerechtfertigt hat aus Glauben, wird ewig Bestand haben. Auf dieser Gerechtigkeit und auf dieser Aussage können auch wir mit unserem Herzen zur Ruhe kommen. Nichts und niemand wird uns von der Liebe Gottes scheiden können, die in Jesus Christus ist. Amen. Wir singen das nächste Lied, 298.